Hans-Christoph Buch ist auf dem blauen Sofa. Herzlich willkommen. Er ist seit vielen Jahren im literarischen Geschäft eine große Nummer. Er war, was er mir gerade erzählt hat, mit 19 Jahren, im zarten Alter von 19, damals das jüngste Mitglied der legendären Gruppe 47. Ja. Das war im Jahr 1963. Sie hatten damals gerade das Abitur in Bonn gemacht und durften vor diesem erlauchten Kreis, vor Walser und Grass und Enzensberger und all denen lesen. Hat Sie das bis zum heutigen Tag begleitet, dieses Bewusstsein? Ich war da mal in dieser elitären Gruppe. Spielt das noch eine Rolle?
Ja, ich habe Glück gehabt. Ich habe auf einen Schlag die von Ihnen genannten Grass, Enzensberger, Weiß, Peter Weiß vor allem, der war mir wichtig, kennengelernt und wurde dann nach Berlin eingeladen ans literarische Kolloquium. Glück, aber auch Pech, denn wenn man zu früh hervortritt mit Büchern, dann und als Wunderkind gilt, dann ist das auch eine Hypothek in späteren Jahren. Und ich kann mich nicht beklagen, aber ich bin auch nicht begeistert über den Literaturbetrieb. Ich kenne ihn einfach zu lange und man wird der Sache auch müde. Die Bücher selbst sind wichtiger als das Drumherum.
Sie haben aber ein Alleinstellungsmerkmal, könnte man bürokratisch sagen, in der deutschen Literatur. Denn Sie sind erstens ein großer Reisender. Sie sind immer weggefahren, waren immer auch an der Grenze zum Journalismus, haben Reportagen gemacht, Essays, Erzählungen, Romane, die aber dann auch sehr viel Reportagehaftes haben. Und vor allem haben Sie sich für ein Land interessiert in mehreren Romanen. Und auch jetzt wieder mit dem neuesten, mit einem leider vergessenen Land, oder sagen wir so, das Land tritt immer nur dann in Erscheinung, wenn es da wieder was ganz schlimm zugeht, wie bei dem letzten Erdbeben. Haiti, das ist Ihr Land und das ist auch kein Zufall, denn das hat mit Ihrer Familiengeschichte zu tun.
Mein Großvater ging aus Deutschland nach Haiti Ende des vorvorigen Jahrhunderts. Er war Apotheker und Botaniker. Er erforschte dort die Pflanzenwelt. Er heiratete eine Einheimische. Und meine Großmutter konnte nur zwei Wörter Deutsch, Schwein und Kartoffeln. Das war genug, um auf der Bühler Höhe im Schwarzwald Urlaub zu machen oder eine Kur zu machen. Und ich habe sie noch kennengelernt. Ich hatte eine weitläufige Familie in Haiti. Ich gelte dort als haitianischer Schriftsteller, denn meine Bücher sind auf Französisch übersetzt und kursieren in Nachdrucken in Haiti. Das ist meine zweite Heimat. Und das Problem ist, wie Sie sagten, Haiti wird immer wieder vergessen, wird nur wahrgenommen, wenn dort ein Erdbeben ist, wie jetzt vor kurzem, ein Militärputsch oder ein Massaker. Und all diese Dinge habe ich in Haiti erlebt, aber es ist gleichzeitig ein kulturell sehr reiches Land und für mich eine Inspirationsquelle, auch der Voodoo, der auch hier in meinem neuen Buch wieder eine Rolle spielt, da habe ich mich sehr intensiv mit beschäftigt und viele meiner Bücher sind durch diese Haiti-Erfahrung geprägt. Übrigens sagte mal Siegfried Unselt, der legendäre Surkamp-Chef, vor vielen Jahren zu mir: Wie viel müssen wir Ihnen bezahlen, Herr Buch, damit Sie aufhören, über Tahiti zu schreiben? Oder handelt es sich um Hawaii?
Ja.
Also diese drei Inseln werden öfter in Deutschland miteinander verwechselt, in Frankreich weniger, da es sich bei Tahiti um ein französisches Territorium, eine Ex-Kolonie handelt. Und auch Haiti war mal französische Kolonie.
Dieses Buch ist nun etwas ganz Besonderes, weil es eine ungewöhnliche Form der Autobiografie ist, aber trotzdem in Romanform. Es sind drei Teile. Diese drei Teile sind jeweils wieder in drei Teile geteilt und in jedem der drei Hauptbücher kommen diese drei Teile wieder. Und die können wir vielleicht mal so der Reihe nach durchgehen. Der erste Teil spielt nicht in Haiti, sondern es sind Erinnerungen an Ihre Jugendzeit in Frankreich. Ihr Vater war Diplomat, war Generalkonsul in Marseille und da schickte er Sie auf ein Internat, das von Dominikanern geleitet wurde in Südfrankreich. Sicher sehr schön, sehr idyllisch. Wenn man Internat sagt, katholisches Internat sagt, dann denkt man gleich an diese Missbrauchsgeschichten und an schreckliche Erlebnisse. Aber Sie gehen voller Freude zurück an den Ort ihrer Schulzeit, zu diesen Dominikanern. Was geht Ihnen da durch den Kopf?
Ja, in dem Buch frage ich mich, bin ich sexuell missbraucht worden oder nicht? Oder habe ich es etwa vergessen? Und wenn ja, hätte ich ja Anrecht auf eine Entschädigungszahlung des Papstes. Das ist natürlich alles leicht ironisch angehaucht. Ich bin nicht sexuell missbraucht worden, sonst wüsste ich das. Und ich war sehr gerne in dieser Klosterschule. Ich bin dort nochmal hingefahren vor kurzem. Und das hat dieses Buch in Gang gesetzt. Die Konfrontation mit meiner Jugend in Südfrankreich zur Zeit des Algerienkrieges. Ich wurde damals, ich weiß nicht mehr warum, dem General de Gaulle vorgestellt und habe ihm einmal die Hand geschüttelt. Ich habe fließend Französisch gelernt und neulich wurde ich vorgestellt als frankophoner Schriftsteller. Das in Frankreich. Das ist gar nicht so falsch, denn die französische Literatur, auch die aus Haiti, hat mich inspiriert. Mehr als die deutsche. Und ich fühle mich in diesem kulturellen Koordinatensystem von Frankreich sehr wohl, besonders was die Literatur betrifft und auch was die Politik betrifft. Manche französischen Intellektuellen stehen mir näher als viele deutsche Intellektuelle, was ihre Haltung zu Syrien oder zu Libyen betrifft jetzt gerade. Oder überhaupt ihr Engagement für Menschenrechte. Das ist in Deutschland doch oft sehr verhalten.
Ironie ist tatsächlich ein Kennzeichen Ihrer Sprache. Und diese Stelle mit dem, bin ich missbraucht worden oder nicht, findet dann natürlich eine sehr ironische Pointe. Sie sind tatsächlich missbraucht worden, nicht von einem Dominikanerpater, sondern von der Direktorin. Da heißt es, Madame Erland hatte ihm, also Ihnen, befohlen, ganz dicht an Sie heranzutreten und den Anfang von Cäsars gallischem Krieg herunterzubeten, während Sie, ohne von Ihrem Teller hochzublicken, eine aufgeklappte Auster mit Zitronensaft beträufelte. Und während sie das machte, stieg Ihnen der Salzgeruch des Meeres in die Nase, vermischt mit süßlichem Parfum. Ein perverses Ritual, das sich regelmäßig wiederholte und nachdem er, also Sie, sich beschmutzt und missbraucht vorkamen.
Ja, das war nicht mehr die Klosterschule, das war ein anderes Internat in Marseille. Und da musste ich, kann ich heute noch auswendig, Cäsar rezitieren, Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt belgae, aliam aquitani, tertiam quin ipsorum lingua celtae in nostra Galli appellantur.
Das war der Missbrauch.
Das war der Missbrauch und währenddessen hat sie Austern geschlürft. Und das Ganze hatte was Perverses, aber nicht so, wie man sich das vorstellt im kirchlichen Bereich. Im Übrigen war das auch eine Zeit, in der ich den Nouveau Roman entdeckte in Frankreich, in der ich die neuen Filme, die sogenannte Nouvelle Vague, entdeckte, also großartige Filme von Godard und anderen, aber auch auf Partys ging. Und ich war ganz unglücklich, als wir aus Marseille zurückkehrten nach Bonn. Das war Provinz gegenüber dem damaligen Frankreich, wo die Jugend mir doch sehr viel interessanter und aufgeschlossener schien als in Deutschland. Deutschland lange vor 68. Ja. Das habe ich ja dann auch später miterlebt.
Sie bezeichnen sich in diesem Buch als Atheist, bekennen aber zugleich eine stille Liebe zum katholischen Glauben und sagen dann auch, dass Ihnen Priester beeindruckt haben, die christliche Werte nicht bloß predigen, sondern auch leben. Was sagen Sie denn zum neuen Papst? Als Atheist.
Der neue Papst gefällt mir, so wie er allen gefällt. Er scheint bescheiden zu sein. Ich finde es auch gut, dass ein Papst aus Lateinamerika an die Spitze der Kirche tritt. Aber ich bin gar kein Katholik. Ich war Protestant und bin aus der evangelischen Kirche ausgetreten, aus Protest gegen einen Entspannungspfarrer, mit dem ich nach Moskau reiste und der dort statt Bibeln Strumpfhosen verteilte an seine Freundinnen. und der auch immer sagte, wenn ich von der Religion sprach, ich sei reaktionär, er hätte von Marcuse mehr gelernt als von Marx. Nun habe ich Marcuse persönlich gekannt und habe auch viel von ihm gelernt. Aber dieser Pfarrer ging mir wahnsinnig auf den Wecker und die ganze Kirche erschien mir als eine Ansammlung von völlig irrelevanten Gutmenschen, die völlig inhaltslose Reden über Frieden und Umweltschutz führen. Und da ist mir die katholische Kirche lieber, wenn schon Religion, dann Dogma. Und ich bin auch froh, dass sie sich nicht in allem dem Zeitgeist beugt. Aber ich bin kein Katholik, nochmal, ja. Ich bin Atheist. Mein Zweifel am Glauben, am Christentum, wenn Sie so wollen, kam durch das Erdbeben in Haiti, wo ich grauenhafte Dinge erlebt habe, die ich nie mehr vergessen werde. Wenn Sie sich vorstellen, dass Kindern ohne Narkose Arme und Beine amputiert werden, dann fragen Sie sich, was ist das für ein Gott, der das zulässt.
Das Haiti, das Sie in Ihrer Jugend und in Ihren frühen Jahren so geliebt haben, das gibt es nicht mehr, sagen Sie. Warum? Hat das mit diesem Erdbeben allein zu tun?
Nicht nur das Erdbeben. In Haiti hat sich eine Abwärtsspirale vollzogen. Übrigens ist das Buch spiralförmig erzählt, ja. Direkt inspiriert von der Kunst in Haiti. Eine Abwärtsspirale mit Militärputschs, Massakern, Drogenhandel, Entführungen, täglicher Gewalt und Niedergang der Wirtschaft und der Politik bis zum geht nicht mehr. Und dann noch, als sei das nicht genug, ein Erdbeben mit 230.000 Toten allein in Port-au-Prince. Und diese Stadt wieder aufzubauen, das wird mindestens eine Generation dauern, wenn sie überhaupt wieder aufgebaut wird. Noch immer liegt überall der Schutt. Die Besitzverhältnisse sind nicht klar. Man weiß nicht, wem dieses oder jenes Grundstück gehört. Kataster wurden in Haiti nie richtig geführt. Das ist auch ein Grund, warum der Wiederaufbau so langsam vonstatten geht. Und zum Beispiel die Apotheke meines Großvaters, ein wunderbares Gebäude, die ist zusammengebrochen, dann geplündert worden und dann kamen Bulldozer der Stadtverwaltung und haben alles platt gemacht. Wir wissen jetzt gar nicht mehr, an welcher Stelle eigentlich die Apotheke stand. Die war gebaut um 1900, also eigentlich ein historisches Monument. Ich wollte immer ein deutsch-französisches Kulturzentrum, nicht Deutschland, deutsch-haitianisches Kulturzentrum dort eröffnen.
Das Buch heißt Baron Samstag oder Das Leben nach dem Tod. Baron Samstag ist ein Voodoo-Gott. Und irgendwo in dem Buch heißt es auch, der Katholizismus und der Voodoo-Glaube seien Geschwister oder so ähnlich. Ich habe es nicht korrekt zitiert, aber so sinngemäß. Warum?
Ja, man sagt in Haiti, Voodoo und Katholizismus sind Zwillinge.
Ja.
Während der Protestantismus, der dort durch amerikanische Sekten, evangelikale Sekten vertreten ist, sich mit dem Voodoo nicht gut verträgt. Zum Beispiel haben die protestantischen Pfarrer behauptet, das Erdbeben sei die Schuld der Voodoo-Priester und diese Voodoo-Tempel, die es überall in Haiti gibt, wurden niedergebrannt. Baron Samstag ist der Totengott, der Herr der Friedhöfe, Baron Samedi. Und da der Tod kein Geschlecht hat, ist er sozusagen ein Transvestit oder ein Hermaphrodit. Er tritt auf als Frau in Männerkleidern und die Leute haben große Angst, wenn sie ihn sehen, bei einer Voodoo-Zeremonie oder beim Karneval. Das ist ein Priester, der sich so verkleidet, mit dunkler Brille und gleichzeitig ist er eine komische Figur. Das kennen wir von Halloween, das können wir auch hier an einigen Verkleidungen sehen, dass das Unheimliche und das Komische ineinander übergehen. Und in Haiti ist mir dieser Totengott mehrfach erschienen während einer Voodoo-Zeremonie. Und überhaupt hat mich dieses Schauspiel Voodoo, das ist ja mit Gesang, Tanz und Trommeln verbunden und dauert die ganze Nacht, hat mich natürlich beim Schreiben inspiriert.
Ja. Und wo ist jetzt sozusagen das Genetische, das den Voodoo-Zauber zum Zwilling des Katholizismus macht?
Das ist die Heiligenverehrung. Mhm. Die katholischen Heiligen werden identifiziert mit Voodoo-Göttern aus Afrika. Übrigens heißen diese Götter noch ganz genauso in Afrika. Ich bin ihren Spuren dort nachgegangen. In Benin zum Beispiel, früher Dahomey, da stammen die Einwohner Haitis in der Mehrzahl her. Als Sklaven wurden sie von dort verschleppt. Oder auch im heutigen Nigeria, in Ghana und so weiter, gibt es dieselben Götter, die in Haiti verehrt werden. Und die sind gar nicht weit entfernt von den griechischen oder germanischen Göttern. Es gibt einen Donnergott, es gibt einen Kriegsgott, es gibt eine Liebesgöttin, der ich ein ganzes Buch gewidmet habe. Das heißt Haiti Cherie und ist sehr viel heiterer als dieses hier. Und jetzt eben der Totengott, dem musste ich auch mal meinen Tribut zahlen.
Schon aus einem ganz besonderen Grund, weil Sie in dieser Autobiografie Ihr Leben verlängern in den Tod hinein. Also die jeweils dritten Teile dieser drei Bücher im Buch, da kommen Sie vor und sind aber schon gestorben. Wie kommt man auf so eine Idee?
Das ist überhaupt nichts Neues, obwohl es verrückt klingt. Bei Edgar Allan Poe gibt es Helden wie Arthur Gordon Pym, der erzählt nach seinem Tod. Und es gibt ein berühmtes Buch der deutschen Literaturgeschichte von Fürst Pückler, Die Reisen. Sein erstes Werk hieß Briefe eines Verstorbenen. Das heißt, dieser Verstorbene, der hat einen satirischen Blick, überhaupt einen rücksichtslosen Blick auf die Wirklichkeit, entlarvt die Dummheit, die Torheiten der Menschen. Und der Tod ist gleichzeitig im Voodoo-Kult ein bisschen obszön. Das ist interessant. Er ist eben ein Hermaphrodit und er bringt alles durcheinander, wo er auftritt. Abgesehen davon, dass er höchst real ist. Im Karneval zum Beispiel werden in Haiti immer wieder Morde begangen. In der Menschenmenge ersticht jemand, ein eifersüchtiger Ehemann, seinen Nebenbuhler oder ein Politiker seinen Rivalen, lässt ihn erstechen. Das heißt, der Tod ist eine ganz reale Größe. Man muss sich vorstellen, wenn man an Haiti denkt, aber auch andere Länder der Dritten Welt, es ist wie im Mittelalter, wo der Tod nicht ein abstraktes Wort war, nicht etwas, was an bestimmte Bestattungsinstitute delegiert wurde oder an die Medizin, sondern eine reale Größe. Mitten im Leben ist er unter uns und die Tradition haben wir letztlich in der europäischen Kultur auch. Ja.
Warum lassen Sie sich nicht friedlich im Bett sterben, sondern, wie die Autopsie ergab, war H.C. Buch kopfüber in eine Schlucht gestürzt und dort seinen Verletzungen erlegen, durch Wildfraß verursachte Bisswunden wurden ihm erst später zugefügt. Sadomasochistische Anwandlungen oder?
Nein, dieses Kloster La Sainte-Baume liegt in einer bergigen Gegend bei Marseille mit tiefen Schluchten. Und dort ist eine Marmorplakette zur Erinnerung an eine Figur, die mich fasziniert hat, der Apostel der Radrennfahrer. Der hat die Radrennfahrer nach dem Zweiten Weltkrieg zum Christentum bekehrt. Der hat denen immer beim Endspurt auf den Champs-Élysées Rosenkränze in die Hände gedrückt.
Tatsächlich.
Eine wunderbare Figur. Für mich eine Art Don Camillo und Pepone in einer Person, denn er war gleichzeitig Sportreporter. Und der
und
erscheint.
Dopingarzt war er vielleicht auch noch.
Vielleicht. Der erscheint nachts in einer stürmischen, regnerischen Nacht einem gewissen HC-Buch und sagt, steig auf, ich bring dich nach Hause. Und das ist dann die Fortsetzung. Man findet ihn tot in einer Schlucht, aber ich sterbe in diesem Buch mehrfach.
Ja, und in einem Kapitel heißt es, mein Name ist Dracula. Das heißt, Sie schlüpfen als Toter in verschiedene Rollen. Eine ist Dracula. Weshalb?
Ich war in Paris und ging aus und ein in der Botschaft von Haiti, wo in meiner Fantasie Dracula herumspuckte. Und ich habe diese Fantasie ausgeweitet zu einem Kapitel meines Romans. Denn Dracula ist ja nun auch Leben nach dem Tod, ein populärer Mythos. Ich habe ihn zusammengebracht, jetzt wird es ganz verrückt. Sollte ich nicht sagen, das schreckt die Leser ab. mit der Mona Lisa im Louvre. Und da sitzt er immer und betrachtet die nachts. Mhm. Und das ist einfach eine Ausweitung des Themas auf einen Populärmythos, mit dem wir alle aufgewachsen sind. Dracula, Frankenstein, das waren für meine Generation prägende Muster.
Landen Sie nicht sogar im Sarg von Napoleon?
Ja, auch das.
Auch das.
Im Pantheon, ja. Im Pantheon geht ein gewisser Malapart in den Sarg Napoleons. Mhm. Malapart, der Name ist eine Anspielung auf Bonaparte, ja. Der italienische Schriftsteller. Der ist auch zum Vampir geworden. Aber das ist jetzt etwas zu verrückt. Der Roman ist schon in anderen Kapiteln, steht da mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Und insbesondere, was ich über Haiti schreibe, auch über meine Jugend oder über Sanary, mhm, an der Côte d'Azur, wo viele deutsche Schriftsteller im Exil waren, das ist alles dokumentarisch belegt.
Ja, aber Sie sollten das Verrückte gar nicht so ablehnen. Das macht ja das Reale, das spiegelt ja das Reale. Das ist ja nicht ganz was anderes, sondern das ist ein Umgang, auch mit dem eigenen Leben und mit der eigenen Biografie. Und das Schöne ist, wenn man mal gestorben ist, dann kann man ja Leute treffen, die man zu Lebzeiten nicht mehr treffen kann. Sie treffen da so also auf die Manns, Thomas Mann und Heinrich Mann und auf Aldous Huxley und auf ganz berühmte Schriftsteller. Und sind in einem wunderbaren Kollegenkreis, vielleicht wunderbarer, als es in der Gruppe 47 jemals gewesen ist.
Ja, mit dem Ekel Brecht dabei, über den Thomas Mann gesagt hat, sehr begabt, leider. Hat Thomas Mann über Brecht gesagt, sehr begabt, leider. Ich mische Fiktionen und Fakten, nicht nur in diesem Buch, das mache ich schon lange.
Ja.
Und ich wünsche mir Leser, die nachfragen oder vielleicht auch mal ein Stichwort in den Computer tippen. Dann werden sie nämlich feststellen, dass einige der verrücktesten Ideen der Realität am nächsten kommen. Zum Beispiel gibt es eine Piste, die vom Kennedy-Mord nach Haiti führt. Und die haben ernsthaft damals Beamte entsandt, um herauszufinden, ob Voodoo eine Rolle spielte bei der Ermordung von Kennedy. Und in der Tat, Papa Doc, der Diktator von Haiti, hatte einen Berater, das war ein Geologe namens de Mohrenschild, der nach Öl bohrte in Haiti. Und der hat später Oswald das Gewehr gegeben, mit dem er Kennedy erschoss in
Dallas. Das ist kein Witz.
Das ist kein Witz, das können Sie im Internet nachlesen.
Aber Sie glauben nicht an Voodoo.
Ich glaube nicht an Voodoo. Ich habe aber seltsame Dinge erlebt in Haiti, die in keiner Weise jetzt übernatürlich waren, aber doch schwer zu erklären. Und offenbar gibt es da psychische Kräfte, die tatsächlich Dinge zwischen Himmel und Erde, von denen die Schulweisheit sich nichts träumen lässt. Das ist auch eine Definition dieses Buches.
Ja. Sie gehen, ich finde, nicht sehr nett mit sich um, was aber wiederum für Sie als Schriftsteller spricht. Sie bezeichnen sich als voller krimineller Energie, als notorischen Ehebrecher, als Lügner, als Dieb, vielleicht sogar Mörder. Warum?
Ich mag nicht, wenn Schriftsteller sich selbst stilisieren und rundum positiv darstellen. Ich will hier mal meine negativen Seiten rausarbeiten, aber dieser HC-Buch, das bin nicht ich.
Ja.
Das ist nur zum Teil mein Ich. Das ist eine Kunstfigur, die Züge des wirklichen Hans-Christoph Buch trägt, aber auch andere Züge. Und ich habe lange als Kriegsreporter gearbeitet und in der Tat, noch heute geht mir ein Erlebnis nach in Ruanda, wo mir eine Mutter ihr Baby reichte, damit ich es rette aus dem Völkermord und ich habe sie zurückgestoßen. Und deshalb sage ich, unterlassene Hilfeleistung, vielleicht Schlimmeres, denn es wäre ja möglich gewesen, es wäre schwierig gewesen, aber ich hätte vielleicht einem Kind das Leben retten können. Und andere Dinge, wo man sich fragt, hat man sich richtig verhalten? Ich finde sowieso, dass Schriftsteller sich nicht positiv stilisieren sollten. Ich wenn ich nur zurückdenke an die Dummheiten, die deutsche Schriftsteller politisch im Laufe der Jahre geäußert haben. Das kann man gar nicht mehr fassen heute. Und ich meine damit nicht nur die Nazizeit, auch in späteren Jahren. Intellektuelle sind nicht gefeit gegen die Torheiten des Zeitgeists und sie sind nicht unbedingt intelligenter als der Durchschnittsbürger.
Spricht da jetzt der Ex-68er? Sie bekennen ja auch in diesem Buch, dass Sie von 68 stark beeindruckt, Sie beeinflusst waren, aber an ganz verschiedenen Stellen distanzieren Sie sich dann von diesem Gutmenschentum, von diesem falschen, verlogenen Moralismus, von dieser salonlinken Art. Sind Sie also einer der Ex-68er, die konvertiert sind, zugespitzt gefragt?
Ja, das bin nicht nur ich. Nehmen Sie Peter Schneider oder Friedrich Christian Delius, gute Freunde. Wir haben nie in einer dieser maoistischen Parteien mitgemacht. Wir haben nie mit der RAF, also mit dem Terrorismus, sympathisiert. Aber wir waren Linke und wir waren auch dogmatische Linke. Das kann man nachlesen in unseren Publikationen von damals. Und wir haben durchaus die Illusionen dieser Epoche geteilt. Eins habe ich gelernt und daran halte ich für den Rest meines Lebens fest. Revolution ist möglich. Etwas ganz anderes als das Bestehende ist möglich, wenn genug Menschen das wollen. Nur, was soll das sein? Können wir uns darauf einigen? Zu meinen Lebzeiten nicht mehr. Aber wer weiß, wie alles aussieht, wenn noch mal eine große Infragestellung einsetzt. Und die spüre ich schon wieder im Kommen. Ich bedauere es nicht, den Marxismus studiert zu haben oder die Schriften von Marcuse gelesen zu haben. Das sind geistige Prägungen, die man nicht mehr los wird und für die ich dankbar bin. Die haben mir aber auch ermöglicht, die Epoche und den eigenen Werdegang kritisch zu sehen, selbstkritisch, ja, selbstzerstörerisch. Ich möchte nicht als Gutmensch, der Geld sammelt für Haiti mit der Klingelbüchse, in Erscheinung treten. Das bin ich nicht. Ich werde immer wieder gefragt, was kann man denn tun, um Haiti zu retten? Ich weiß es nicht. Aber mein Beitrag sind Bücher, sind Reportagen und dass ich immer wieder dorthin gehe und dass ich dort als Teil der Literatur Haitis gelte, das macht mich stolz.
Vielen Dank, Herr Buch. Das war ein wunderbares Schlusswort. Es lohnt sich, sich mit Hans-Christoph Buch zu beschäftigen und mit seinen vielen Lebenserfahrungen, die ihm nicht nur aus der deutschen Suppe kommen, sondern die sehr viel weiter in die Welt hinausblicken. Vielen Dank.
Ja, danke schön, Herr Herles.